Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten. Wir wollen auch in dieser Woche wieder über das reden, was bei den Störchen wichtig ist. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter. An meiner Seite Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Moin Opa, wie geht's dir?
Ja, danke der Nachfrage, Marco, und erstmal auch schönen Dank für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne, ne?
Ja.
Ja, also bist du auch auf der Mission Goldener Oktober, um mal hier direkt irgendwie den Schwung aufs Sportliche zu finden?
Ja, das auf jeden Fall. Und das nicht nur wegen der sich wunderbar verfärbenden Blätter.
Ja, der Indian Summer ist
ausgebrochen. Der Indian Summer ist an der Förde wieder ausgebrochen. Ist ja wirklich mal wunderhübsch, das muss man sagen. Aber wunderhübsch ist eigentlich auch die Entwicklung der Störche, was das Punktekonto anbelangt. Ein Unentschieden, 2 Siege, das liest sich gut. Und das sieht auch gut aus
auf ja, dem Feld. Das muss man tatsächlich sagen. Nach dem 3:1 am Sonntag gegen Heidenheim, das war wirklich ein absolut überzeugendes Spiel, wie ich finde. Eins der besten Spiele, die Holstein eigentlich in dieser Saison so abgeliefert hat. Da gehst du wahrscheinlich mit, ne?
Ja, viele denken ja da müssen, um eine Gala zu bieten, sagen wir mal so, müssen 6 Tore geschossen werden. Dazu am besten noch 10 weitere Hochkaräter oder so. Aber ich fand, das hat Hauke Wahl, Capitano, sehr, sehr treffend nach dem Spiel ausgedrückt. Er hat nämlich gesagt, das war eine sehr, sehr reife Leistung von uns. Bestimmt die reifste in dieser Saison. Und da gehe ich also voll mit. So eine Mannschaft wie Heidenheim verdient zu schlagen, die mit der besten Deckung nur 8 Gegentreffer bis zu dem Zeitpunkt angereist ist. Die traditionell spielst du die nie komplett auseinander. Und das hat Holstein wirklich über weite Strecken sehr, sehr gut hinbekommen.
Ja, ich habe es ja letzte Woche mit Niklas an dieser Stelle schon besprochen und wir sind auch davon ausgegangen, das wird extrem schwer natürlich, diesen ersten FC Heidenheim zu knacken. Und ja, irgendwie sah es ja anfangs auch so aus, also Holstein kam gut rein, hat wirklich auch gut Räume gefunden und so weiter und dann lief es gefühlt wie immer, ja, dann gibt's die kalte Dusche, ne? Und dann ist Heidenheim in Front, wirklich so mit einem Konter, den sie natürlich im Endeffekt gut ausgespielt haben, trotzdem, da war die Staffelung im Mittelfeld bei Holstein nicht gut, liegst du 0-1 gegen Heidenheim zurück, spielst eigentlich gut, liegst zurück gegen eine der defensiv stärksten Mannschaften dieser Liga und dann ist natürlich grundsätzlich eigentlich erstmal das Fragezeichen über dem Kopf, aber wie Holstein dann zurückgekommen ist und wie man auch die Ruhe bewahrt hat im Aufbauspiel und immer wieder gute Lösungen gefunden hat, das war dann schon sehr beeindruckend, fand ich.
Ja, wir haben ja auf der Tribüne schon am Sonntag gesprochen, nach dem 0:1. Es läuft wie immer, ne? Ja. Weiß nicht warum, aber am Ende gehst du dann maximal mit dem Unentschieden, häufig aber auch als Verlierer vom Platz gegen Heidenheim und du weißt echt nicht genau warum, ne? Weil du vielleicht das Spiel dominiert hast, weil du vielleicht mehr Ballkontrolle hattest oder mehr Ballbesitz hattest, aber die Zahlen sprechen dann doch sehr häufig für Heidenheim. Umso schöner aus Kieler Sicht, dass das an diesem Sonntag eben anders war. Ne?
Ja, genau. Also brauchten so ein paar Minütchen, um sich zu schütteln. Aber dann kam Holstein wieder in die gefährlichen Räume, hatte dann wirklich auch 1-2 sehr gute Chancen. Unter anderem ja Skripski, dessen Schuss zum Eckball abgewehrt wurde. Und dieser Eckball führte dann letztlich zum Ausgleich, ich sag's hier mal psychologisch, sehr günstigen Zeitpunkt, ja, kurz vor der Pause. Aber auch ein geiles Tor, ne? Also die Ecke kommt natürlich erstmal scharf, dann knallt Simon Lorenz den per Kopf an die Latte und über Umwege landet das Ding dann wirklich bei Steven Skripski im Rückraum, der in einer unnachahmlich geilen Manier diesen Ball mit der Seite Volley ins rechte Eck hämmert. Ne? Also ich finde, das ist ein Tor, das auf jeden Fall verdient hat, in den Louvre gehangen oder gehängt, wie auch immer es heißt, zu werden.
Ja, der Stevie hat einen Lauf.
Ne? Ja, Stevie Wonder, der Wunderjunge.
Genau, ja. Wenn es läuft, dann läuft's. Ne? 100 Euro ins Phrasenschwein. Ne? Es ist aber tatsächlich so, ne? Also diesen Volley mit einer abgeklärt hat, in Ruhe, den da in den Winkel zu buxieren, Und das sah nun wahrlich nicht nach Zufall aus. Das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, das Ding war komplett gewollt. Und irgendwie wirkt es auch so, als hätte er das Selbstverständnis, dass er wüsste, das Ding geht jetzt rein hier.
Ja, genau. So sieht's aus.
Den verarbeite ich jetzt perfekt und dann ist das Ding einfach drin.
Aber ich... Also die Tore, auch das 2:1, der Abstauber, eiskalt, ne? Und entschlossen und die Situation gut erkannt und wunderbar reagiert. Alles toll. Aber ich fand bei Skripski, er war deshalb nicht nur wegen seiner 2 Tore, das ist schon der 3. Doppelpack in dieser Saison, der 2. in Folge, nicht nur wegen seiner 2 Tore überragend. Was der auf dem Feld sonst gemacht hat, das fand ich mindestens genauso überragend.
Ja, Wahnsinn. Und auch das war keine Ausnahme. Diese Leistung gegen den Ball zeigt er in diesem Jahr eigentlich relativ häufig. So gerade aus dieser 9er-10er-Position, was er da gegen den Ball arbeitet, auf die zentralen Mittelfeldspieler geht, wirklich mit einem super Timing frech oft dem Aufbauspieler den Ball abluchst und was er dann natürlich auch noch an Defensivarbeit am eigenen 16er leistet. Ich glaube, da waren auch wieder 1-2 Szenen gegen Heidenheim, wo er da einen Ball erobert und wieder was initiiert und so. Selbst ohne seine Tore ist der gerade einfach unfassbar wertvoll.
Ja,
ne?
der totale Unterschiedsspieler, ne, öffnet Holstein natürlich, das weiß nicht jeder, der selber mal auf dem Platz gestanden hat, wenn du ein Tor machst, dann und das ist nicht das 1:9, dann verleiht das Selbstbewusstsein Flügel. Für Siege gibt's dann sowieso keinen Ersatz.
Ja, oft an dieser Stelle zitiert, aber es ist immer noch wahr.
Es ist halt so, ne? Und da ist er natürlich jetzt im Moment der totale Unterschiedsspieler. Das muss man einfach sagen, ohne die Leistung der Kollegen dadurch irgendwie zu schmälern oder schmälern zu wollen.
Nein, er steht ja mehr oder weniger dann exemplarisch für eine Entwicklung der letzten Wochen. Ne?
Genau, so sieht's aus.
Genau, und er hatte ja natürlich dann auch seine Füße im 3:1, nachdem Holstein im Mittelfeld viele kleine Duelle erst gewinnt, dann geht der Ball raus auf Mikkel Kierkesko, der wirklich einen super Pass in die Schnittstelle auf Ochi Reed spielt und wie der dann den Ball verarbeitet und an Patrick Mainka vorbeizieht und den per Innenpfosten reinnagelt, habe ich so in dieser technischen Vollendung von ihm auch noch nicht gesehen und dürfte auch ihm Auftrieb geben.
Ja, auf jeden Fall. Das hat er ja jetzt auch öffentlich nochmal bestätigt, wie viel Last auf seinen Schultern gelegen hat in den vergangenen Wochen.
Halbes Jahr nicht getroffen.
So, das ist natürlich schon für einen Stürmer schon ein erheblicher Rucksack, den er da mit sich rumgeschleppt hat. Dann knallt er in der ersten Halbzeit mit einer Bewegung, die wahrscheinlich nur er auf die Reihe bekommt, von der Motorik her, das Ding auf einmal unvermittelt gegens Lattenkreuz, weiß gar nicht warum, also ich hab's gar nicht so gesehen, warum das überhaupt geht, und dann vergibt er vor seinem Tor einen 5000%er, man sich auch fragt, wie
physikalisch kaum möglich, den nicht zu machen, aber er bekommt es irgendwie
das Ding.
Hin, ne?
Und dann das Ding, und da sage ich also, Patrick Mainka ist jetzt auch nicht der schlechteste Abwehrspieler in der Liga.
Nee, erfahrener Mann, der eigentlich weiß, wie man so ein 1:1 gewinnen kann. Aber
die haben nicht damit gerechnet, dass er von da aus schießt.
Ja.
Und da schießt doch kaum einer von da aus.
Das war ja ein außergewöhnlicher Winkel, der einfach extrem anspruchsvoll ist.
Und es steht noch ein Keeper in der Kiste, der jetzt auch nicht
der allerblindeste
ist. Ja, genau. Ne? Also deshalb, das kam für alle Beteiligten überraschend, umso schöner, dass er dann getroffen hat.
Ja, freut mich auch sehr für ihn. Man kann nur hoffen, dass er da in der warmen Spur, sag ich mal, weitermacht. Es wird ja auch noch ein bisschen zumindest dauern, bis Benedikt Pichler wieder auf dem Platz stehen kann, der immer noch ja an den Folgen des Überbeins an der Ferse laboriert, obwohl er mittlerweile wieder im Training ist. Worüber können wir noch reden aus dem Spiel? Ich hatte gerade eben schon Mikkel Kierkesko genannt, auch so ein steht auch so ein bisschen exemplarisch, finde ich, ist auch gar nicht so gut in die Partie gekommen, hatte seine Aktien bei defensiven Fehlern, aber wie der sich in der zweiten Halbzeit zum Beispiel gesteigert hat und eine unfassbar geniale kämpferische Leistung auf der Linksverteidigerposition gebracht hat.
Ja, und auch technisch, das ist ja das, was ich in den, sag ich mal, im Spiel gegen Nürnberg, als er sich auch gesteigert hat nach wirklich schlechten Beginn auf der Linksverteidigerposition, hat er sich da auch gesteigert, aber das war ja kein Vergleich zu dem, was er gerade in der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim abgeliefert hat. Ja,
gab häufig für ihn auch Szenenapplaus nach
Ballgewinn. Kämpferisch, aber eben auch technisch mit dem Ball. Das habe ich jetzt ehrlich gedacht nicht vermutet, dass das möglich ist, weil er zeichnet sich ja vielleicht durch Robustheit und Ähnliches aus, und wenn der Stellungsspiel dann passt oder so, dann kann er auch sicherlich einen guten Defensivpart abliefern. aber wir wussten auch alle, dass er wunderbare Flanken schlagen kann. Also das ist schon klar. Oder Eckbälle, ja, schießt er
häufig,
ja auch.
Häufig der Standardschütze bei, genau, Eckbällen. Ne? Hat aber natürlich auch das Ding vor dem 1:1 vors Tor gebracht.
Genau, aber aus dem Spiel heraus war das in den letzten Wochen und Monaten eher selten der Fall. Und man hatte manchmal so den Eindruck, boah, Ball stoppen könnte man im Training auch mal wieder üben oder sowas, ne? Weil ja sehr häufig im Spielaufbau ihm da doch der ein oder andere technische Patzer unterlaufen,
ja,
ist.
Ja, ich erinnere mich an das, war es das erste Spiel in Fürth?
In Fürth, genau.
Wo natürlich Fabi Rehse erstmal einen Ball spielt, den du nicht spielen darfst im eigenen 16er, aber es ist trotzdem ein Ball, den ein Mikkel Kierkegaard eigentlich verarbeiten muss, und dann verstolpert er den da. Ja, es war alles irgendwie sehr unglücklich für ihn. Kam aus einer längeren Verletzung, stand dann zu Saisonbeginn halt wieder auf dem Platz, dann unterlaufen ihm da Fehler. Ja, eigentlich auch einer, wo es, den man nicht verdenken würde, wenn man dann ins Zweifeln gerät, ne? Aber ich finde, der hat sich super jetzt freigeschwommen und hat sich in Ermangelung an Alternativen in der Viererkette, zumindest hinten links, gerade so ein bisschen da festgespielt.
Ja, und zeigt auch wieder, dann deshalb hast du auch recht mit exemplarisch, zeigt auch wieder, wenn die Gesamtgemengelage in eine positive Richtung sich entwickelt, dann profitiert natürlich auch jeder Einzelne davon. Jeder Einzelne muss dazu seinen Beitrag liefern, aber jeder Einzelne profitiert auch davon.
Ja.
Und mit jedem Spiel mehr, mit Rhythmus, wenn man verletzungsfrei bleibt, und mit jedem Erfolgserlebnis wächst natürlich auch das Selbstvertrauen und damit auch die Leistungsfähigkeit.
Also, siehst du auch an dem Patrick Erras, ne? Der erneut auf der 6 gespielt hat, die wir ihm ja schon gar nicht mehr zugetraut haben.
War laufstärkster Spieler, ja, laufstärkster Spieler und eine Passquote von etwas über 90%.
Ja, und das waren nicht nur hier, nicht nur Querpässe, Stichwort Querpass-Toni, ne? Sondern da waren auch gute Bälle dabei. Das war jetzt nichts Spektakuläres, aber ich finde, der, weiß ich nicht, der hat jetzt auch ein ganz anderes Selbstverständnis, dass er sich halt in der Verteidigung geholt hat und zeigt das jetzt auch einen weiter vorne, was ich gar nicht mehr gedacht hätte.
Ich dachte,
als Sechser ist er bei allem Respekt nicht zu gebrauchen, ein guter Verteidiger, aber auf der Sechs wird das nichts. Aber im Moment finde ich, spielt er da einen richtig guten Part. Ne?
Ja, das scheint sich, die Puzzleteile scheinen sich ein bisschen ineinander zu fügen.
Ja.
Man soll ja nicht zu früh euphorisiert sein, da werden auch sicherlich noch wieder Rückschläge kommen, aber im Moment gleicht er seine Geschwindigkeitsdefizite durch gutes Stellungsspiel aus und auch deshalb, weil die Mannschaft natürlich insgesamt kompakter agiert als noch vor Wochen.
Ja, viel bessere Staffelung, was ihm dann natürlich auch zugutekommt.
Richtig.
In dem Spiel war es ja fast eine Art Doppelsechs, was ihm ja auch durchaus zugutekommt, dass er noch einen Nebenmann an der Seite hat, damit er nicht selbst den ganzen Sechserraum abdecken muss, was er natürlich über 90 Minuten dann auch einfach nicht leisten kann.
Genau.
Das war schon sehr gut. Ja, es ist natürlich grundsätzlich gut, dass man mit ihm jetzt einen soliden Sechser hat, weil auf den Achterpositionen werden natürlich jetzt auch andere Spieler gebraucht, die dann nicht auf der Sechs agieren können, weil sich ja jetzt auch ein Alex Mühling verletzt hat, der erstmal nicht zur Verfügung steht, mit einer Sprunggelenksbänderverletzung. Eine ganz genaue Diagnose, ob das sich jetzt um einen Riss handelt oder nicht, wissen wir noch nicht.
Der wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vor der WM-Pause nicht mehr zum Einsatz.
Ja, da ist ja auch nicht mehr so viel, ne? Wir haben ja nicht mal mehr 4 Wochen, dann haben wir schon Pause. So, ja. Und einen weiteren Ausfall gibt's dann ja auch noch, ne? Der definitiv für den Rest der Hinrunde ausfällt. Wer weiß, ob sich das nicht auch noch in den Januar zieht. Das ist Timo Becker. Da haben wir am Dienstag nach dem Training oder beim Training die Diagnose vom Verein bestätigt bekommen. Ich muss es einmal vorlesen, weil ich es mir sonst nicht merken kann. Riss am Muskel-Sehnenübergang des hinteren Oberschenkels. Halleluja.
Ja.
Dass das ein bisschen was Heftigeres werden konnte oder sein müsste, hatte man ja schon während des Spiels gemerkt. Ich glaube, dass Hauke Wahl doch nach einem Tor beim Jubel das Trikot von Timo Becker sich sich am Spielfeldrand geholt hat und einmal hochgehalten hat. Das machst du ja nicht, wenn ein Spieler 2 Wochen ausfällt, ne?
Ja, der Verein hat sich natürlich dezent über eine Woche zurückgehalten oder mehr als eine Woche zurückgehalten mit der genauen Diagnose. Ist ja grundsätzlich auch richtig.
Ja.
Der Verdacht auf diese Schwere der Verletzung, der bestand schon direkt nach dem Nürnberg-Spiel. Da hat er sich ja beim Abschlusstraining vor dem Spiel hat er sich ja die Verletzung zugezogen.
Ja.
Und nun ist es leider bestätigt und tja, das ist schon ein echter Verlust, muss ich sagen.
Das ist tatsächlich ein echter Verlust, denn ihn fand ich auch in den schwächeren Phasen dieser Saison eigentlich immer einigermaßen gut, immer auf Normalniveau, was bei ihm ein durchaus hohes Niveau ist. Das ist ein klasse Verteidiger, der auch nach vorne ein bisschen was initiieren kann, den du sowohl auf der Rechtsverteidigerposition als auch in der Innenverteidigung in der Dreierkette gebrauchen kannst. Wir haben ja so ein bisschen spekuliert, wer jetzt seine Rolle einnimmt gegen Heidenheim. Ich war erst bei Jonas Sterner, muss ich sagen.
Ja, da war ich auch.
Ja, und witzigerweise taucht dann auf einmal Marvin Schulz auf. Ne?
Das ist also auch die Wundertüte, die Cheftrainer Marcel Rapp da immer wieder auspackt, ist schon für den Gegner schwer einschätzbar. Ich will das mal so formulieren und dadurch natürlich auch sehr gut. Weil
manchmal ist es ja auch für die eigene Mannschaft dann schwer einschätzbar.
Ja, natürlich.
Kann sich auch zum Problem dann ausweiten.
Logisch. Marvin Schulz war auch der auf der rechten Seite beim 2-7 gegen Paderborn im Verbund mit Julian Korb. Das sollte ja eine Viererkette gewesen sein, sah ja eher wie eine Dreierkette dieses legendäre Spiel aus. Aber da lief es nicht so gut. Jetzt gegen Heidenheim anfänglich ein bisschen Probleme. Lag auch daran, weil er ja erst offenkundig den Top-Vorbereiter von Heidenheim Jan-Niklas Beste aus dem Spiel nehmen sollte.
Ja, das scheint so ein bisschen das Kalkül gewesen zu
genau,
sein.
Genau, also, dann nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten ist der in die Mitte gewechselt mehr. Dadurch stand dann Marvin Schulz erstmal ein bisschen im luftleeren Raum. Ja. Hatte in der ersten Halbzeit auch das ein oder andere Problem, einen Ball die Seitenlinie lang zu spielen, die endeten dann doch häufig mehrfach im Seiten aus.
Ja, nicht gut kalibriert, das Parallelogramm. Da
genau.
Muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen Geometrie lernen.
Aber dann auch nach dem Seitenwechsel auch Stabilbaufaktor in der Deckung, das ist das, was im Moment zählt.
Ja, genau.
Nach vorne gibt's genügend, in An- und Anführungszeichen, positive Traumtänzer, die da, oder Virtuosen, nicht Traumtänzer ist ja völlig falsch, Virtuosen.
Virtuose Traumtänzer.
Ja, genau, die da schon für Furore sorgen und erstmal hinten stabil stehen, dann läuft die Sache auch vorne. So einfach ist das. Das war vor 100 Jahren schon so im Fußball und ist jetzt noch genauso.
Ja, ich fand diesen, um das nochmal mit Jan-Niklas Beste anzusprechen, ich fand diesen Schachzug eigentlich erst ganz gut, dass er dann einen zweiten Stürmer spielt, sich dieser Bewachung entzieht, dadurch Holstein natürlich auch defensiv mehr gefordert, dadurch, dass sie halt irgendwie gegen zwei vorne spielen und nicht gegen einen. Was Holstein im ersten Moment so ein bisschen im Übergang die Möglichkeiten genommen hat. Aber eigentlich hat sich Heidenheim damit im Laufe des Spiels fast ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Ne?
Ja, klar.
Dadurch, dass dann im Mittelfeld natürlich 4 statt 5 stehen und Holstein wirklich noch größere Schnittstellen hatte, um die an diesem Tag gut aufgelegten Mittelfeld- und Außenspieler einzusetzen.
Das ist hundertprozentig richtig. Und hab mich auch gewundert, dass Frank Schmidt da nicht reagiert hat, nicht wieder anders reagiert hat, dass er das nicht gesehen hat. Aber gut, für Holstein war es gut so.
Ja,
ne?
Nehmen wir mal so mit, ne?
Ja.
Also auch einem erfahrenen Trainer können mal Fehler unterlaufen.
Ja.
Auch im 16. Dienstjahr,
auch
ne?
Auch im 16. Dienstjahr. Und wer weiß, was er für Gründe gehabt hat. Da steckt man ja zu wenig drin. Also ich sag mal, wenn das jetzt ausschließlich eine falsche Positionierung gewesen wäre, seines mutmaßlich besten Vorbereiters, dann hätte er sicherlich reagiert. Es gab wahrscheinlich noch mehrere Gründe aus Heidenheimer Sicht, die uns jetzt vielleicht so nicht bekannt sind.
Genau. Was bleibt sonst von diesem Spiel zu sagen? Wir hatten eine Minuskulisse für dieses Jahr, meine ich. Also zumindest für dieses Spieljahr. Zum ersten Mal nur 4-stellige Zuschauerzahl. Es waren 9.000 etwas. Was natürlich einerseits daran lag, dass die Ultras erneut nicht da waren. Aber die kommen ja auch nicht in 1.000-Mann-Stärke. Generell hat dieses Spiel einfach jetzt nicht so extrem viele Leute ins Stadion gelockt. Und Auswärtsfans waren natürlich auch nicht viele da.
Genau.
Das waren so handverlesene 50 People, die dann ein bisschen Stimmung gemacht haben. Aber im Laufe des Spiels kamen doch die anderen Tribünen ganz gut in Wallung, ne? Und irgendwann war da doch tatsächlich auch Stimmung in der Bude, wo es sonst ja immer heißt, die Ultras sind die quasi die Antreiber sind und die anderen Kurven mit einbeziehen und so weiter, und ohne die hast du da einen Stimmungsströmungsabriss, fand ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt.
Also ich hab von Leuten gehört, die es am Fernsehen gesehen haben, die haben gesagt, das war schon ziemlich mau, ne? Im Stadion, das Live-Erlebnis ist dann
sicherlich... Ja, die Außenmikros, das ist
sicherlich
das
eine andere
Problem.
Wahrnehmung, wenn du da tatsächlich im Stadion bist. Und deshalb geht man ja eigentlich auch hin.
Es war jetzt ja nicht 90 Minuten Support, aber es gab immer mal Phasen, wo es wirklich gut aufgeflackert ist auf den Tribünen.
Situationsbezogen, ne? Und dann natürlich, wenn nach dem Tor dann auch länger anhaltend Unterstützung oder so, aber ansonsten situationsbezogen. Ich persönlich hab da überhaupt kein Problem mit, ne? Also diese Dauerberieselung von einfallslosen Liedern, die man ja sowohl von Kieler Ultras oder wie man sie auch immer bezeichnen soll, hört, als auch von Gäste, Schlachtenbummlern gleicher Couleur, die sind manchmal auch ein bisschen nervtötend, also auf meinen Hörgang jedenfalls.
Ja, ich würde auch sagen, da gibt's hin und wieder Abzüge in der B-Note, was Kreativität angeht und ja, so viel Neues lassen die sich meist auch nicht einfallen,
also
ehrlich gesagt.
Nennen wir es doch mal beim Namen. Also ich brauche, also und hassen alle Lübecker, brauche ich grundsätzlich schon mal nicht. In diesen Zeiten schon mal überhaupt nicht.
Hass ist nie ein guter Ratgeber.
So genau. Sieht's mal aus. Und wenn man dann vielleicht noch mal einen Kumpel oder Bekannter von auswärts da hat und die hören dann in einer Penetranz über Minuten Hessen, Kassel und Holstein, Kiel, ganz ehrlich, den muss man erstmal erklären, wie man auf diesen geistigen Tiefluch kommen kann irgendwo, ne? Also was heißt, ich weiß, was es bedeuten soll, die Solidaritätsnote mit Hessen-Kassel-Anhängern, ist mir schon klar. Nur wenn man erstmal was erklären muss, um einen Singsang verstehen zu können, ist das schon mal irgendwie nicht so gut.
Können Sie ja in der Strophe erklären.
Vielleicht. Ja, genau, ja, dann ist ja noch in Ordnung. Nein, ich bin da, also. Wir wollen ja nicht schon wieder anfangen oder so. Jetzt steht ja die DFB-Strafe da fest für
genau,
für
seit Dienstag haben wir die Strafe 34.200. Ja. Der Verein ging von bis zu 36.000 aus.
Ja.
Der Unterschied ist jetzt nicht sonderlich signifikant. Es geht in die Richtung dessen, was erwartet worden ist.
Ne? Genau. Und lässt sich ja auch relativ einfach berechnen. Man muss ja nur zählen, wie viel Leuchtmittel da gezündet worden sind und
genau, also, wir reden von dem Spiel gegen den HSV.
Ja, genau. Und ich sag noch mal, also ich habe es an dieser Stelle ja mich neulich schon mal echauffiert oder so. Und ich habe auch gar keine Lust, mich noch mal da groß drüber aufzuregen. Aber gestern beim öffentlichen Training war wieder ein Kollege da, der einen dann noch mal ins Gespräch verwickelt hat und sagte, er sei aus Solidarität zu den Ultras gegen Heidenheim nicht ins Stadion gegangen, habe sich danach natürlich total geärgert, weil das Spiel eben so schön war und Holstein gewonnen habe. Ich habe gefragt, welche Solidarität denn jetzt?
Und ja, der Begriff ist irgendwie schräg an der Stelle, ne?
Der passt einfach nicht, ne? Wir leben in einer Gemeinschaft. Das ist ja so eine Gesellschaft. Ob man das nun möchte oder auch nicht, ne? Ist ja eine Gemeinschaft.
Ja, man kommt nicht drum rum.
Nee, man kommt einfach nicht drum rum. Und eine Gemeinschaft funktioniert nur mit einem Regelwerk. Ich sag mal so. Und wenn ich dann den Begriff Solidarität höre, dann frage ich mich natürlich, warum fahren immer noch so viele Menschen Auto? Weil jeder hat schon mal ein Strafmandat gekriegt, weil er entweder unaufmerksam war oder weil ihm das vielleicht scheißegal war, in der 30er-Zone doch mal mit 60 durchzubrettern oder auf der Autobahn bei 120 doch 160 zu fahren. Ist mir selber auch schon passiert, kann ich ganz ehrlich sagen. War 4 Wochen meine Pappe los, ne? War gerade so schön zu fahren, ich habe es nicht richtig gesehen und egal, ne?
Wenn dein Lappen das nächste Mal weg ist, fahre ich aus Solidarität in der Zeit auch kein Auto.
Ja, und warum fahren denn immer noch so viele? Ja. Jeder kennt einen, es muss doch eine Solidarität sein. Ich gefährde andere Menschen, ich weiß das als Autofahrer. Ich zünde Pyro, ich gefährde andere Menschen, ich weiß das als Ultra oder welche Gruppierung man immer dafür benennen soll. Wo ist der Unterschied? Was ist Solidarität? Ich persönlich habe da ein ganz großes Problem mit. Auch mit
ja, wie heißt es so schön, die eigene Freiheit endet da, wo sie die des anderen einschränkt. Und ja. am Ende ist es das. Nicht alle, die auf der West stehen, haben Bock, giftigen Rauch einzuatmen, tränende Augen zu haben und so weiter und so fort. Ist halt einfach gefährlich, da kommen wir nicht drum rum. Ich kann total viele Dinge aus der Ultrakultur nachvollziehen. In Teilen ist ja auch ein wichtiger Faktor des Fußballs, da müssen wir uns ja nichts vormachen, aber ich finde, diese Pyros sind halt einfach eine Red Flag, so, das geht halt nicht, gerade weil es auch einfach, also ganz ehrlich, das ist Hausrecht, es steht in der Stadionordnung, das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände ist verboten, Punkt.
So. Ja, und wenn man das den Pokal Dienstag nimmt, es war in jedem Stadion flackerte das auf einmal, ja. und Nebel, bunter Nebel zog darüber. In Lübeck, weiß ich, 6 Minuten hat er der Schütze wieder in die Kabine. Ne? Und dann siehst du da irgendwelche Hansel, die vermummt auf der Tribüne stehen und juhu, mit so einem Rauchstab da auf der Tribüne hin und her hüpfen und sich fühlen wie Bolle auf dem Milchwagen. Was abgesehen davon, dass ich nicht nachvollziehen kann, was man da für ein Glücksgefühl haben kann, gegen wen richtet sich der Protest? ich weiß es nicht, oder vielleicht ist es auch gar kein Protest, ich habe keine Ahnung. Das muss ich nämlich nochmal dazu sagen, diese Kritik, dass von Vereinsseite die Kommunikation nicht funktioniert habe oder dass sie sehr einseitig nur gewesen sei, ne? Mag ja alle stimmen. Ja,
ich gar also nicht Kritik von Fanseite,
ja, von der Fanseite,
an den Verein
die nach der,
ja,
nach dem den Entzug der Privilegien,
der sogenannten,
via Social Media angeprangert worden ist in einem ellenlangen Pamphlet, was auch vor Inkausalität nur ein bisschen wirklich noch so gestrotzt hat, aber ist egal.
Können wir beim nächsten Mal noch in die Textexegese gehen.
Ja, genau. Also da frage ich mich jetzt allen Ernstes, wie man auf diese Ideen kommen kann. Und ich sage nochmal, was soll das? Was ist die Motivation für diese Herrschaften und Damen, zum Fußball zu gehen? Sie schaden mit der selbsterwählten Abstinenz jetzt der eigenen Mannschaft, den eigenen Spielern.
Ja.
Da differenzieren sie ja immer sehr, sehr schön, dass es nicht zwangsläufig der Verein ist. Sie sind für die Spieler da und für die Mannschaft. Wenn der Verein aus ihrer Sicht Scheiße baut, sind sie immer noch für die Mannschaft da und für die Spieler. Also sie schaden den Spielern,
ja, genau.
mit ausbleibendem Support. Sie schaden dem Verein. Warum? Weshalb? Ne, wir haben es gehört, weil, ne, das, nur weil der Verein sagt, 60.000 Euro, das können wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten irgendwo. Naja, wir leben ja gerade in goldenen Zeiten, da kann sich ja jeder vorstellen, auch 60.000 Euro ist
doch scheiße. Genau, kannst du in diesen Zeiten noch super das Geld zum Fenster rausschmeißen.
Ja, na Logo, ne, was schallt's, ne, ist doch egal. Ich meine, das, alleine das ist ja schon, ne. Und dann dieser Begriff Kommunikation bei den Leuten, ne. Und also, ich muss da einmal erzählen, das ist 3, 4, 5 Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau, da habe ich durch einen Mittelsmann erfahren, dass sie eine Riesen-Choreo basteln, über Wochen, in irgendeiner Turnhalle, die sie angemietet haben oder die ihnen zur Verfügung gestellt worden ist.
Das ist ja grundsätzlich wieder ein geiler Teil der Ultrakultur.
Und ne? Ich dachte, ne, als Vertreter einer örtlichen Tageszeitung, der Kieler Nachrichten, als Vertreter der Fake-News-Verbreiter sozusagen, jetzt nutzen wir doch mal die Chance, war die Hardcore-Abteilung der Anhänger hatte sich auch gerade über ein paar Wochen durchaus vorbildlich verhalten. Versuchen wir mal die Chance zu nutzen, so muss ich es besser formulieren, und präsentieren mal diesen wirklich Fleißeinsatz, diese Kreativität, die Choreo, die dann erschienen ist, war auch wirklich mega. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so ein
Schiff. War das Schiff. das mit dem Schiff, ne?
Ja, genau. So.
Ein dampfendes Schiff.
Ja, das war wirklich klasse, echt. So, also über meinen Mittelsmann lasse ich also anfragen, wann wir uns mal treffen könnten, damit ich das vielleicht mal möglicherweise sogar in Bild mal zeigen kann, wie fleißig und toll und mit welcher Leidenschaft man so eigentlich dabei ist. Dann kriegte ich eine Antwort, die hätte ich also nie für möglich gehalten. Die Vorsitzenden der damaligen Gruppierung wollten sich dieses Themas annehmen. Ich drücke das jetzt an meinen Worten aus und wollten dann Bescheid geben. Da habe ich gedacht, puh, na gut, also das schon erstaunlich. Nach sage und schreibe 3 Wochen oder 3,5 Wochen bekam ich dann Nachricht, dass man sich nach kontroversen Diskussionen dazu entschlossen habe, mir eine Audienz zu gewähren für 15 Minuten.
Ah, das ist
und
ja
den edel. Text und den Text, den wolle man aber doch ganz gerne vorher lesen.
Ja, genau, ja.
Und da habe ich dann freundlich zurückgrüßen lassen und gesagt, ich hatte das Ding jetzt nach 3 Tagen in die Kiste gepackt, das Thema, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie mit dem Papst sprechen oder sowas, ne? Und das zeigt einfach, also es ist für mich jedenfalls ein exemplarisches Beispiel dafür, dass die auf einem anderen Planeten leben.
Ja, es wirkt manchmal so ein bisschen entkoppelt, wie so eine Blackbox.
Ja, die Wichtigkeit, die sie für sich in Anspruch nehmen, die ist doch gar nicht vorhanden. Also du hast eben gesagt, es ist schön, wenn sie da sind und Support und alles Mögliche, ne?
Ja, ich natürlich. Bin ja auch ein großer Freund von Fankultur,
ja,
und so,
das,
ne? Aber
natürlich.
Alles hat seine 2 Seiten und auch eine hässliche, und die zeigen sie leider zu oft, generell im deutschen Fußball derzeit.
Nochmal, wir leben, wir leben in ganz kuriosen Zeiten. Transformation ist für viele Menschen ein Begriff, mit dem sie eigentlich gar nichts anfangen können. Den werden sie aber in den kommenden Monaten und Jahren massiv am eigenen Leib erleben. Und das sind nicht nur positive Erscheinungen. Am Ende steht vielleicht was Gutes. Das hoffen wir mal alle. Aber im Moment ist das eher mit massiven Einschränkungen verbunden, im Interesse daran, dass ein Generationswechsel dann auch Kinder, Kindeskinder und so weiter vielleicht auch noch was von diesem Leben haben. Und da werden massive Einschränkungen erfolgen. Wie komme ich auf die Idee, diesen fucking Pyro-Scheiß ernsthaft auf meiner persönlichen Agenda eines Freizeitvergnügens, und nichts anderes ist ein Fußballspiel, und wenn ich das mit noch so einer Leidenschaft verfolge, wie komme ich auf diese fucking Idee, das so hochzuhängen? Das ist doch nicht mehr normal. Da muss ich doch ganz ehrlich sagen, die Leute haben teilweise demnächst nicht möglicherweise massive Probleme, ihr Essen zu bezahlen. Na, davon nur mal so von den ganzen Alltagssorgen mal abgesehen. Und wie komme ich auf die Idee, 60.000 Euro ist doch mir doch scheißegal. Das bezahlt ja jemand. Na klar, Transformation, Einschränkungen im Leben bezahlt auch der Staat. Aber ich kann doch dann nicht auf der Gegenseite sagen, aber ich nehme für mich alle Rechte in Anspruch, die es gar nicht gibt. Na, ich mache mein eigenes Leben, ich mache meine eigene Wertekultur. Alter, da kriege ich echt einen Hals, und das bezieht sich nicht nur auf dieses Ansinnen, dass Pyro ein unerlässliches Teil sein muss der Fußball- und Fankultur, sondern das beziehe ich selbstverständlich auch auf andere gesellschaftliche Bereiche, die mittlerweile teilweise leider Gottes durch die Verwerfung, soziale Ungerechtigkeit, bla bla bla, alles was dazugehört, sich immer mehr auftun, die Gräben dazwischen.
Die berühmten Fliehkräfte, um hier nochmal ein Word zu droppen.
Genau, und da muss ich doch jetzt mal wirklich appellieren an das Großhirn von diesen Menschen, dass sie sich doch mal klar sein müssen, dass diese Scheiße ist jetzt wirklich das allerletzte, was jemand noch gebrauchen kann. Wirklich das allerletzte und das aller unwichtigste. Fußballspiele werden in den nächsten Jahren stattfinden, ob mit oder ohne Ultras. Hoffentlich ohne Pyro, sag ich ganz ehrlich, hoffentlich. Es gab ein schönes Bild heute in den Kieler Printausgabe Kieler Nachrichten von Oci Vrid, als er sein Tor bejubelt. Und da ist die ganze erste Reihe von den Zuschauern zu sehen. Ich kann nicht genau identifizieren, welche Tribüne das jetzt ist. Ausschließlich Kinder. Ja. Ausschließlich kleine Mädchen und Jungs.
So, gerne selbst nochmal nachschlagen in den Kieler Nachrichten, Leute.
So, und da frage ich mich natürlich, das habe ich gestern den Kollegen da beim Training auch gefragt. Ich sage, wenn ich mit meinem Enkel oder meinem kleinen Sohn zum Stadion gehe und ich habe jetzt beispielsweise gegen HSV durch irgendeinen blöden Zufall noch 2 Karten gekriegt oder 3 und will mit den Kurzen da hingehen, Freitagabend, cooles Spiel gegen HSV und so weiter, oh, tolles Stadion, ausverkauft, tolle Stimmung, spannende Veranstaltung. Das ist für solche Knirpse, ist das ein Riesenhöhepunkt in ihrem bisherigen Leben. Das darf ja nun keiner unterschätzen. Und dann stehe ich aus Versehen da auf der Westtribüne und mir bläst diese Scheiße um die Ohren und die Kurzen fangen an zu heulen, weil die Nase kribbelt und was in die Augen tränen und so weiter und so weiter. Wer maßt sich denn an, sowas da zu ertragen? Da sagt der gestern zu mir, wer geht denn auch mit seinen Kindern auf die Westtribüne? Da sage ich dir, da bin ich abgehauen, weil ich, sonst wäre mir wirklich die Ader geplatzt.
Als wenn das die so eine No-Go-Area ist, ne? Die dann nicht betreten werden darf.
Diejenigen, die sich zumindest vom Dekret, vom Gesetz her falsch verhalten, schaffen Fakten, auf die ich reagieren muss. Also, sorry. Das ist nicht meine Gesellschaft. Ja,
das ist dann Verdrehung von Ursache und Wirkung, ne?
Da kommen wir wieder in die Richtung. Das alte Lied.
Ich mag dich ungern unterbrechen. Sehr gerne. Aber, also, ich freue mich über dein emotionales Pamphlet, würde jetzt aber trotzdem auch die Transformation wagen, und zwar die von Fankultur wieder zum Sport. Denn es geht ja für Holstein direkt weiter. Wir müssen natürlich auch noch drüber reden. Schon am Freitag gastiert Holstein beim Spitzenreiter. Es geht nach Darmstadt. Harte Aufgabe, aber dass Holstein harte Nüsse knacken kann, das haben sie jetzt natürlich gezeigt. Ne? Aber ich finde, Darmstadt ist nochmal ein anderer Schlag. Also was die in dieser Saison spielen, ist Wahnsinn. Haben jetzt am Dienstagabend Gladbach aus dem Pokal gekegelt. Ich glaube, denen macht das auch nichts aus, dass sie jetzt wirklich nur eine kurze Regenerationszeit haben. Die sind fit, die haben Bock und die sind voll auf der Welle. Ne?
Also wenn man das Spiel gesehen hat, da gegen Mönchengladbach das Pokal spielt, dann ist man ja ein klein bisschen vom Glauben abgefallen. Ne? Die hatten auch Glück. Gladbach hatte beim Stand von 1:1 einen hätte Elfmeter bekommen müssen.
Ja, ja, klar. Aber das Spielglück gehört,
das gehört alles, einfach. Gehört alles dazu. Gibt keinen Videobeweis in dem Spiel oder gab keinen Videobeweis in der Runde dieses Wettbewerbs.
Schade, der ist doch so toll.
Ja.
Bringt so viel Spaß. Mir hat echt was gefehlt. Also, ja. Das ist nicht mehr mein Fußball.
Na genau. Und zeigt auch mal wieder, dass ob mit oder ohne Videobeweis, es wird ewig Diskussionen geben und davon lebt dann vielleicht der Sport tatsächlich dann auch mal ein bisschen. Egal, das ist ja noch ein anderes Thema, aber sportlich betrachtet, so man hat ja so manchmal so das Gefühl gehabt, dass so Darmstadt Langenhafer, ne, nach vorne so und dann klatschen lassen, schnell kombinieren und so weiter. Nee, ganz falsch, ne? Auf einmal spielen die von hinten raus.
Die können super Fußball spielen.
Also das
und sie können ja beides, ne? Dieses intensive, hohe Pressing, hohes Anlaufen, auch mit viel Risiko. Das wollten sie natürlich auch in diesem Spiel. Aber die müssen nicht das Mittelfeld überbrücken. Sie können es auch einfach ganz entspannt überspielen, indem so man sich da durchkombiniert, ne?
Also das war das, was mich am meisten überrascht hat. Und dann gegen eine Mannschaft wie Gladbach, Bundesliga Sechster, ganz ehrlich, ich hatte schwer den Eindruck, dass Gladbach so eine Spielweise und so eine Intensität aus der Bundesliga gar nicht mehr gewohnt ist.
Ja, genau. Es scheint wirklich so, ne?
Möglicherweise ist das auch ein Grund, also ein maßgeblicher Grund, warum Union Berlin an der Tabellenspitze steht. Eben,
genau. Und genau das gleiche Phänomen, das eigentlich Heidenheim auszeichnet, jetzt aber auch Darmstadt, sieht man auch bei Union Berlin. Jeder weiß, was sie machen.
Ja.
Aber du kannst dem kaum begegnen, wenn es in der Perfektion ausgespielt wird.
Genau. Genau. Eine der größten Stärken ist eben halt, dass eine Mannschaft und eine Truppe unter Anleitung ihres Trainerstabes sich sehr gut einschätzen kann und weiß, an dieser Stelle sind wir vielleicht etwas limitiert. Dafür haben wir an der anderen Seite haben wir große Qualität, die müssen wir natürlich dann einbringen. Und so ergibt sich dann eine positive Gesamtgemengelage. Und das macht Darmstadt im Moment natürlich überragend. 11 Spiele in der Liga umgeschlagen.
Ja, genau, haben nur das allererste Spiel haben sie verloren gegen Regensburg, seitdem immer gepunktet.
Ja.
Die sind beide
Pokalspiele
heftigst auf der Welle. Ja,
also wirklich, das ist jetzt wirklich. Naja, ich sag mal, die sind Tabellenführer, die sind im Pokal-Achtelfinale. Eine größere Prüfung im Pflichtspielbetrieb gibt's für Holstein derzeit nicht. Mhm. Und deshalb wird dieses Spiel am Freitag auch so von den Vorzeiten her so besonders spannend. Ich will's mal so formulieren, weil Holstein scheint sich ja, die Störche scheinen sich ja in eine gewisse Konstanz zu befördern, was die Leistung anbelangt.
Ja, die eigene Brust wird auch breiter, ne? Also,
so.
Man fährt da jetzt ja nicht irgendwie so klein mit Hut nach Darmstadt und begegnet da dem Gorilla der Liga, der sich auf die Brust klopft, sondern man selber hat auch die Brust draußen.
Natürlich. Ne? Ich sag nochmal, Gladbach schien mir auch gerade in der Arbeit gegen den Ball im Mittelfeld und vor dem eigenen Strafraum ziemlich überrascht, dass es doch tatsächlich noch Mannschaften und Spieler gibt, die einfach weiterlaufen und nicht abbrechen den gepflegten Doppelpass über die abgekippte 7 spielen, sondern einfach weiterlaufen. Na, und dann möglicherweise so frech sind und noch schießen.
Ja.
Na, ich meine, das ist ja fast verpönt mittlerweile im hochmodernen Fußball.
Ja, schießen wie ein Aaron Seidel, Ex-Kieler, dann auch noch seine Bude macht, reinkommt, das Tor macht und dann verletzt wieder raus muss.
Bitter,
ne?
Also, bitter. Aaron, das ist wirklich bitter.
Ja, das ist bitter. Oberschenkelverletzung meine ich. Ja. Das wird auch nicht reichen
für
Freitag.
Nicht.
Da kann man sich eigentlich fast schon festlegen. Für ihn ist es schade.
Ja.
Diese Mannschaft ist aber auch in der Breite derart gut besetzt, dass die eigentlich kein Problem haben, das zu kompensieren.
Ja. Und das Tor von Aaron Seidel erinnerte ja tatsächlich ein bisschen an das von Occi, ne? Das war ähnliche Situation. Nein, das war schon eine ganz, ganz große Vorstellung von Darmstadt. Und nun ist Zweitliga-Alltag dann, sag ich mal, selbst wenn man Spitzenreiter ist und den Flow von so einem Pokal weiterkommen, natürlich auch, dass einem nochmal neue Kraft verleiht in einer englischen Woche. Zweitliga-Alltag dann doch möglicherweise wieder was anderes. Und du hast es völlig richtig gesagt, verstecken muss ich Holstein ja nicht.
Nein, ne? Das macht dieses Spiel so spannend. Beide können nur was gewinnen.
Nehmen wir jetzt einfach mal diese Ausschläge von 2:7 in Paderborn von Holstein. Ne? Nehmen wir die mal raus irgendwo. Ne? Und auch selbst das 2:3 zu Hause gegen HSV, was ja auch hätte anders laufen können, wenn man
eigentlich müssen.
Ja, wenn man seine Torchancen vielleicht mal genutzt hätte, aber ist egal, nehmen wir die beiden Dinger einfach mal raus. 0:0 in Regensburg, ne? Das Ding musst du gewinnen. Die waren so schlecht.
Regensburg, nichts,
das war zu dem Zeitpunkt, die haben sich jetzt ja auch wieder stabilisiert, aber in dem Moment, die waren so schlecht, also wirklich schlechter für diese Liga ging's ja nicht mehr. da hat man im Angriff und in der Offensive wirklich total versagt und das sind
lag natürlich auch an der Auswechslung von Pichler, der sich damals verletzt hatte und ja bis
aber
heute
nichts,
dann quasi
nichts
raus ist.
Nichtsdestotrotz, das war nichts nach vorne, ja. Ne? So da kann man jetzt schon wirklich von zwei verschenkten Punkten sprechen. So, und dann kommt das Ding gegen Hansa Rostock zu Hause, 1-1, das ist in Regensburg 0-0, Hansa Rostock 1-1. Das Ding musst du gewinnen.
Bei den Chancen, ja.
Ja, und dann kriegst du kurz vor Schluss, da glaube ich 88 oder 87, kriegst du noch so ein Murmeltor rein und hast in der Nachspielzeit nochmal 200%er.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, und Eras Kopfball war eigentlich hätte auch gerne sitzen können. Also ich sag mal, das sind vier verschenkte Punkte. Nur realistisch, nicht diese Ausschläge nach oben und unten und bla bla bla. Vier verschenkte Punkte. Dann wärst du jetzt auf Platz 4 mit 4 Punkten Abstand zu Darmstadt. Und
genau, 23, Darmstadt aktuell bei 27, ja, Holstein gerade in der echten Tabelle bei 19 Punkten.
Ja, und dann wärst du auch nur ein Punkt hinter HSV und Paderborn. Ne?
Ja.
Das muss man sich natürlich jetzt, sag ich mal, auch die Holstein-Spieler selber sich vor ihr geistiges Auge führen, diese Situation, was hätte sein können, um daraus Kraft zu saugen und Selbstvertrauen zu schöpfen, um zu sagen, so weit sind wir nicht entfernt.
Genau. Und dazu natürlich auch noch der Faktor, dass du ja auch einen gewissen Ehrgeiz, fast eine Wut entwickeln kannst, dass du diese verlorenen Punkte gerade in solchen Spielen dir natürlich wunderbar wiederholen kannst. Ne?
Genau, das ist, also ich sag mal, ein Unentschieden in Darmstadt wäre schon klasse.
Wäre super. Und ich glaube, ich meine, wir sagen es jede Woche, wichtig ist, dass Holstein einfach weiter so spielt, wie sie gerade spielen, diesen Weg weitergehen, dann kannst du auch mal so ein Spiel verlieren. Das haben wir auch vor dem Spiel gegen Heidenheim gesagt an dieser Stelle. Wäre natürlich schöner, wenn sie nicht verlieren, aber grundsätzlich einfach weiter diese Leistung zeigen. Und wenn man da konstant dranbleibt, dann ist auch in Darmstadt, auch gegen diesen Gegner natürlich was möglich.
Naja, und ich sag mal, ein Dreier wäre ein Statement Sonderhausen, ne? Ein Signal an die Konkurrenz, wo alle Zweitliga-Welt sagen würde, oh, hoppala, was ist denn da jetzt los?
Also dann ist das Wörtchen Krise, das wir vor Wochen noch im Munde geführt haben, aber sowas von im Rückspiegel verschwunden. Halleluja, ey. Ja. Und dann kommst du wieder mit deinem Tipp. Ich erinnere mich an einen Podcast direkt vor der Saison.
Ich will dazu nichts sagen.
Hashtag Platz 1 bis 3.
Mindestens Platz 6.
Ja, okay. Dann hattest du es so formuliert?
Ja. Es gab eine schöne Trennung irgendwo, ne? Mhm.
Ja.
Also, es ist ja alles Spielerei und Kaffeesatzleserei, weiß ja kein Mensch, was passiert oder sowas. Zumal, wenn noch jetzt diese WM-Pause kommt, diese unsägliche da, wo alles neu gemischt wird, dann und man weiß gar nicht, wie es weitergeht. Das sind ja zwei Spielzeiten in einer quasi. Aber ich sag mal, die Vorzeichen für dieses Spiel beinhalten schon den Begriff oder rechtfertigen den Begriff Spitzenspiel. Und das ist ein Spitzenspiel dann in Darmstadt mit sicherlich wieder großer Kulisse und euphorisierten Fans und einer euphorisierten Lilienmannschaft. Das muss mega Spaß machen.
Ja, coole Stadion, Bölle, Flutlicht,
wunderbar,
alles geil.
Ne, ist zwar noch ein bisschen Baustelle, aber die Konturen.
Kurz vor der Vollendung.
Ja, die Konturen sind ja sichtbar. Übrigens auch ein riesen Feldvorteil von Darmstadt gegenüber Kiel, ne? Deren Stadion ist vor der Vollendung. Ne?
Ja,
hier ist nämlich mal der Plan fertig, ne? Also jedenfalls nicht konkret und kann auch nicht bei den aktuellen Baupreisen, Unsicherheiten.
Machen wir diese Baustelle in Anführungszeichen heute nicht weiter auf, würde ich sagen. Aber klar, der Punkt ist gesetzt.
Ja. Also ist schon, und wir treffen unseren ehemaligen Scout, Torwarttrainer und sonstiges Carsten Wehmann wieder.
Genau.
Ne, da bin ich auch mal gespannt drauf. Der macht
muss man ja auch sagen, die Spitze der Liga wird von Holstein gebaut. Ne? Wehmann in Darmstadt, Wohlgemuth in Paderborn, Tim Walter als Trainer in Hamburg.
Ich meine, was von hier kommt, ist gut, ne?
Ja, ist so. War immer so, wird immer so bleiben. Genau. Ich würde sagen, wenn ihr interessiert seid, und ihr seid es sicherlich, verfolgt das, was sich da am Freitag zuträgt, doch auf KN Online. Wir werden wieder am Live-Ticker berichten. Nach dem Spiel gibt es dann wie gewohnt Spielbericht, Einzelkritik mit der User-Funktion. Ihr könnt wieder selber eure Noten vergeben, klickt gerne rein und stimmt mit ab. Danach gibt's den Kommentar und alles, was man so braucht. Und übers Wochenende werden wir euch auch noch versorgen. Opa, wir fahren hin, wir haben Bock, ne?
Ja, ja. Vielleicht können sich ja die interessierten Zuhörer noch in irgendeiner Form bemerkbar machen. Wir suchen ja immer noch den für das fabelhafte Duo Skibski-Rese noch einen Namen.
Genau, die hässlichen Vögel 2.0. Wir brauchen dringend einen Namen.
Ja, Rebski ist vielleicht auch nicht so gut oder so, wäre was. Oder ich habe es im Fanforum irgendwo gelesen. Knipski, das geht auch.
Der Name ist ja zumindest für Skripski jetzt schon mal safe, ne? Da muss aber noch ein bisschen Rese reingemixt werden.
Ja, genau.
Also, eine Prise Rese, bitte.
Ja, also die Kreativabteilung oder den Anhängern möge sich doch bitte melden, wenn sie interessiert sind.
Genau, schreibt uns, ruft uns an, schickt uns einen Fax über sämtliche Kanäle.
Wir präsentieren den Sieger, den Gewinner nach unserer Ansicht natürlich sehr gerne dann und würden natürlich den Namen dann auch im Sprachgebrauch bzw. Schreibgebrauch auch verwenden.
Selbstverständlich, genau. Also, bitte folgt diesem Aufruf. In der nächsten Woche wird dann der Gewinner verkündet. So, Opa, ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Wir gehen voller Vorfreude in diese Restwoche. Da steht echt cool was für uns an. Ja, euch da draußen auch viel Spaß natürlich beim Spiel. Bleibt sportlich und vor allem gesund. Bis dahin, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.